Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wie komplex Restitutionsgeschichten von NS-Raubkunst sind, das zeigt das Beispiel des Tänzerinnenbrunnens im Berliner Georg-Kolbe-Museum, unser erstes Thema. Dann hören wir, warum Frankreichs ehemaliger Kulturminister Jacques Lang heute als Leiter des Pariser Institut du Monde Arabe zurückgetreten ist. Hintergrund sind seine Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Ermittlungen der französischen Steuerbehörden. Wir sind bei Premieren in Stuttgart und Regensburg und schauen das neue Domizil des niederländischen Fotomuseums in Rotterdam an. Scheint toll zu sein, untergebracht in einem ehemaligen Kaffeelager am Hafen. Schon letzten Sommer hat unser Kollege Stefan Koldehoff hier ein Fazit über den Fall des Tänzerinnenbrunnens im Garten des Georg-Kolbe-Museums in Berlin berichtet. Ein Brunnen, der nach Recherchen des Museums als NS-Raubkunst gelten muss, als, wie es offiziell heißt, zwangsweise NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Schon lange befassen sich Juristen mit der noch nicht abgeschlossenen Restitution des Brunnens. In dieser Woche hat die FAZ den Fall erneut aufgegriffen, viele andere Medien folgten. Im Studio ist unser Kollege Nikolaus Bernau. Wir wollen die komplexe Geschichte nochmal zusammenfassen und einordnen. Hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Es soll nun bald eine Lösung für Kolbes Tänzerinnenbrunnen geben, nämlich die Rückgabe an die Erben des jüdischen Unternehmers Heinrich Stahl. Für den hatte der Bildhauer Georg Kolbe den Brunnen 1922 geschaffen. Nochmal zur Erinnerung, welchen Lauf hat die Geschichte des Brunnens dann genommen?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also wie gesagt, 22 von Georg Kolbe für den Garten von Heinrich Stahl geschaffen. Das war eine große neubarocke Anlage und in der wirkte dieser Brunnen besonders zierlich und besonders elegant. Und Heinrich Stahl musste aber 1941 zusammen mit seiner Frau Jenny die Villa, den Garten und den Brunnen unter Zwang verkaufen. Und sie beide wurden 1942 ins Ghetto Theresienstadt verschleppt. Heinrich Stahl starb dort, seine Frau Jenny überlebte, konnte nach dem Krieg an ihren bereits geflohenen Sohn in die USA auswandern und der Brunnen blieb verschollen. Einfach deswegen, weil der Nachbesitzer behauptete, dass die Russen oder die sowjetischen Soldaten, also damals sagte man die Russen, ihn verschleppt hätten. Das stellt sich aber schon 1972 als blanke Lüge heraus. Da tauchte er nämlich im Erbe besagten Mannes oder Nachkäufers eben auf und 1978 hat ihn das Westberliner Kolbe-Museum erworben und ist seitdem ein absolutes Topstück der Sammlung. Dort.
Steht da im Garten. Damit stand aber ja nun die Frage der Rückgabe im Raum.
Also moralisch ist das gar keine Frage und juristisch im Großen und Ganzen auch. Das hat das Kolbe-Museum auch immer betont, seitdem die Debatte vor 2 Jahren neu aufgebrochen ist. Aber es geht eben darum, an wen und wie wird restituiert. Dann ein Nebenproblem ist, der ganze Brunnen gehört dem Trägerverein des Museums, nicht dem Museum selber, aber das ist wirklich eine Petitesse. Sondern das Entscheidende ist, dass 2001 einer der Erben Heinrich Stahls ausdrücklich für alle anderen Erben mit auf den Eigentumsanspruch verzichtet hatte und sich dabei gewünscht hatte, dass eine Plakette zur Erinnerung an eben Heinrich Stahl und an seine Frau an dem Objekt angebracht wird. Das hat das Museum aber nicht getan. Das heißt, es hat da schlichtweg eine Regelung gebrochen. Das Zweite ist, dass der Erbe 2001 offenbar gar nicht für alle Erben sprechen konnte. Vor 2 Jahren sind nämlich weitere Erben aufgetaucht, die sagten, sie sind überhaupt nicht gefragt worden und sie stellen eben auch einen Anspruch. Das heißt, es stellt sich jetzt ganz konkret die Frage, und darüber wird wohl intensiv verhandelt, ja, wer ist eigentlich anspruchsberechtigt, an wen kann überhaupt das Erbe übergeben werden?
Hat sich das Museum denn jetzt nach den aktuellen Berichten nochmal dazu geäußert?
Ja, wir haben dann natürlich selbstverständlich auch gefragt und genau die gleiche Antwort bekommen wie alle anderen, die gefragt haben auch. Die Verhandlungen laufen, und zwar mit mehreren Parteien, die für die Erben sprechen. Das heißt auch mit mehreren Anwaltsparteien. Es geht eben um diese ausgesprochene vollständige Verzichtserklärung und ansonsten wird man gar keine Stellung machen. Einfach deswegen, weil es eben um alle Erben geht und nicht nur um die Gruppe, die jetzt ja offensichtlich die Papiere durchgestochen hat an die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber was man ganz klar und immer wieder sagen muss, gerade wegen dieses sehr Verdächtigungstons, der so in ganz vielen Texten drin kommt, die ganze Debatte kam deswegen in die Gänge, weil das Museum selber seine Aufgabe erfüllt hat. Es hat nämlich sehr gute Provenienzforschung gemacht, es hat sehr genau nachgeguckt, was ist das für ein Objekt, wo kommt es her, wie ist es zu uns gekommen und wen sollten wir eigentlich suchen, um es eventuell zurückgeben zu müssen.
angestoßen von der 2022 neu berufenen Direktorin Kathleen Reinhardt. Und die hat ja auch noch eine postkoloniale Ebene der Geschichte mit ins Spiel gebracht. Sie hat nämlich den Sockel des Brunnens problematisiert, weil der zeigt drei kauernde Männer, deren Gesichtszüge dem rassistischen Stereotyp schwarzer Menschen entspricht. Und über ihnen scheint diese junge weiße Tänzerin von Kolbe zu schweben. Auch hier hat Kathleen Reinhardt doch eigentlich alles richtig gemacht.
Also ich kann zumindest nur sagen, ja, das finde ich absolut. Genau so muss man an diese Objekte herangehen. Sie haben eben nicht nur eine Bedeutung, sondern sie haben ganz viele Bedeutungen. Und das ist klar, wenn wir die Geschichte von diesem Brunnen nicht kennen würden, dann würden wir uns vor allem mal darüber klar werden müssen, wie steht eigentlich diese Figur dieses Mädchens in Relation zu den Trägerfiguren dieser großen Brunnenschale. Das muss eben mit aufgearbeitet werden. Und da gibt es eine große Angst, nicht nur innerhalb der jüdischen Gemeinden, sondern insgesamt innerhalb der Forschung, dass zunehmend die postkolonialen Interessen eben die Erinnerung an die Shoah und auch die Erinnerungspolitik daran und auch die Erinnerungsforschung überlagern. Da war jetzt zum Beispiel im letzten Jahr eben auch von Frau Reinhardt initiiert ein Kunstwerk des afrojüdischen Künstlers David Hart direkt neben dem Brunnen, das eben dessen rassistischen oder möglicherweise rassistischen Charakter auch aufgearbeitet hat. Und da stehen dann plötzlich zwei Erinnerungsebenen im Konkurrenz miteinander. Also es geht auch um solche ganz handfesten Fragen. Wer konkurriert hier mit wem?
Dass diese Angelegenheit gerade jetzt nochmal hochgekocht wird, hat das möglicherweise auch was damit zu tun, dass Kathleen Reinhardt in diesem Jahr den Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig kuratiert, die Anfang Mai beginnt?
Also ganz selbstverständlich, Kathleen Reinhardt ist jetzt nicht vollkommen unbekannt in dem Metier und das Museumsgewerbe ist nicht bekannt dafür, dass man ohne Intrigen und ohne gegenseitige Beschuldigungen lebt. Also sie hat ganz schlichtweg auch Konkurrenten. Aber bei diesem Thema müsste man ja jetzt fragen, wer wäre denn der Gewinner dabei, wenn sie in Venedig auftreten müsste und dort sich verteidigen müsste wegen eines Brunnens in Berlin. Es gäbe keinen Gewinner, ganz im Gegenteil. Sie könnte immer sagen, wieso, ich habe doch die ganze Debatte angestoßen. Ich bin diejenige, die hier auf der guten Seite steht. Also insofern halte ich das eher für einen, ja im Grunde genommen für einen zeitlichen Zufall.
Also alles nur heiße Luft?
Nee, das auf keinen Fall. Und zwar ganz einfach deswegen, weil das Thema Raubkunst und gerade das Thema Entzug von Objekten aus jüdischem Eigentum weiterhin hochrelevant ist. Also das ist ja keineswegs erledigt in keiner Form. Und es wird ja verhandelt. Das heißt, für uns ist die Frage natürlich interessant, wer verhandelt dort mit wem? Und es dreht sich nicht zuletzt um ein Hauptobjekt des Museums und um einen erheblichen Wert. Der offizielle Wert wird etwa mit 1,5 Millionen Euro taxiert. Aber dieses Objekt hat ja gerade durch seine große Geschichte, durch seine Verbindung zur Berliner jüdischen Gemeinde etc., hat es eine viel höhere Bedeutung. Aber ich sehe auch durchaus da drin, das ist so ein Musterbeispiel dafür, wie derzeitig viele Themen behandelt werden, nämlich nicht als Thema Raubkunst zum Beispiel, sondern immer personalisiert. Und dieses Objekt eignet sich eben durch die Verbindung zu Heinrich Stahl, durch die zu Georg Kolbe, durch die ganze Verbindung zur Nachkriegszeit extrem gut für die Personalisierung und für die Erzählung von, wie es im Journalistendeutsch heißt, von Geschichten. Ich glaube, die Debatte würde völlig anders ablaufen, wenn es ein unbekanntes Werk von einem unbekannten Bildhauer wäre, der von einem, sagen wir, einen jüdischen Kaufmann in der Ukraine hergestellt worden sei. Dann würden wir vollkommen anders, vielleicht überhaupt gar nicht darüber debattieren. Aber hier handelt es sich nun einmal um ein Werk in einem bedeutenden Museum von einem bedeutenden Bildhauer für einen bedeutenden jüdischen Kaufmann. Ja, und entsprechend wird uns das sicher weiter beschäftigen.
Nikolaus Bernau über die noch ausstehende Restitution des Tänzerinnenbrunnens von Georg Kolbe, einem Herzstück des Berliner Kolbe-Museums. Und das ist ja gerade vom Kunstkritikerverband EIKA zum Museum des Jahres gekürt worden. Welche Verbindungen es zwischen dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und der Kunstszene gab, darüber haben wir Anfang der Woche hier in Fazit berichtet. Heute nun ist der frühere französische Kulturminister Jacques Lang wegen seiner Kontakte zu Epstein als Leiter des renommierten Instituts der arabischen Welt in Paris zurückgetreten. Aus der französischen Hauptstadt Kai Rienecker.
Kaum hatte der frühere Kulturminister Jacques Long seinen Rücktritt nur angeboten, da wurde er de facto schon vom französischen Außenminister vollzogen. Er nehme diesen Rücktritt zur Kenntnis, so Außenminister Jean-Noël Barrot, und werde das Verfahren zur Nachfolge an der Spitze des Institut du Monde Arabe in Gang setzen. Auch aus dem Élysée-Palast wurde der Schritt bestätigt. Das zeigt, wie groß der Druck auf den schon 86-jährigen Jacques Long zuletzt gewesen ist. Über 800 Mal taucht sein Name in den Epstein-Akten auf. Longs Familie hat offenbar eine sehr enge Beziehung zum amerikanischen Multimillionär und Sexualstraftäter, auch finanziell. Am Freitag hatten die französischen Steuerbehörden Ermittlungen aufgenommen, um eine gemeinsame Offshore-Firma von Longs Tochter mit Epstein unter die Lupe zu nehmen. Selbst aus dem Lager der eigenen sozialistischen Partei kamen Rücktrittsforderungen. Den Rückzug von der Spitze des Institut du Monde Arabe will Jacques Long jedoch nicht als Schuldgeständnis verstanden wissen. Er habe eine reine Weste, so Long, und hoffe auf schnelle Ergebnisse aller Ermittlungen, um seine Unschuld zu beweisen. Jacques Long war rund 10 Jahre Kulturminister unter Präsident Mitterrand und rief unter anderem die Fête de la Musique ins Leben.
Infolge der Veröffentlichung der Epstein-Akten ist er also als Leiter des Institut du Monde Arabe in Paris zurückgetreten. Was bedeutet Schönheit in einer Zeit manipulierter Gesichter und Bilder? Um jeden Preis jung und agil zu bleiben, statt alt und gebrechlich zu werden, das ist ja ein weit verbreitetes Ziel. Der Autor und Regisseur Wilke Wehrmann befragt am Schauspiel Stuttgart Oscar Wildes Romanklassiker neu, das Bildnis des Dorian Gray, vor dem Hintergrund des Körperkults unserer Zeit, der ja durch Social Media mehr und mehr geformt wird. Pretty Privilege heißt der Theaterabend und Björn Heyer hat die heutige Uraufführung miterlebt. Guten Abend, Herr Heyer.
Guten Abend, hallo.
Pretty Privilege ist ein Auftragswerk vom Schauspiel Stuttgart. Was macht denn diese Dorian Gray-Überschreibung aus?
Ja, Sie sagen es schon richtig. Eigentlich haben wir es mit einer Fort- oder Überschreibung des Klassikers von 1890 zu tun. Wir erinnern uns nochmal zurück bei Oscar Wilde, Dorian Gray erstaunt über sein eigenes Porträt. Und er selbst altert nicht, aber dieses Porträt, und dadurch ergibt sich so eine Identitätskrise in diesem bekannten Roman, die ja dann eben auch tödlich endet. Bei Wehrmann ist es nun so, auch da begegnet uns Gray, gespielt von Tim Bülow. Er hat so einen richtigen Anabolika-Körper in so einem Muskelanzug. Und der trifft auf eine Schauspielerin, nämlich Sybil Vane, gespielt von Theresa Korfmacher, die den Entschluss gefasst hat, weil die Konkurrenz von virtuellen, aufgehübschten Körpern so hoch ist, sich selbst einen Avatar erstellen zu lassen. Und an der Stelle hören wir doch vielleicht auch mal in die Aufführung rein, wie dieser Avatar reflektiert wird.
Aber du brauchst doch die Kontrolle darüber, was mit deinem Gesicht passiert.
Diese Kontrolle hatte ich nie. Ich bin nur Schauspielerin. Das hier ist Film, Jane, und kein Theater, wo man zumindest noch von vorn nach hinten spielen darf. Nein! Heute filmen sie dich. On location für Szene 2, 18 und 47. Und an allen dreien sollst du melancholisch aus dem Fenster schauen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Close-up Auge, Close-up Hand. Wie viele von diesen Fragmenten, die da über die Leinwand flimmern, bin denn überhaupt noch wirklich ich? Ich hatte 2 Stunt-Doubles beim letzten Streifen und sie haben mit einem digitalen Tool meinen kleinen S-Fehler korrigiert. Das ist doch keine Kontrolle, die ich da habe. Mein Einfluss auf das Endergebnis ist bestenfalls marginal.
Ja, also man hört hier schon ein wenig die Entfremdung heraus gegenüber dem der Duplikation des eigenen Bildes. Es ist umgekehrt als bei Oscar Wilde. Hier degenerieren die echten Figuren, während die digitalen Avatare ewig leben. Insofern hat man es eigentlich mit einer menschlichen Verlustgeschichte im digitalen Zeitalter zu tun, was heute auf der Bühne gezeigt wird.
Der Theatermacher Wilke Wehrmann ist Anfang 30, hat schon einige Preise bekommen. Was für Bilder findet er denn jetzt für diesen Stoff?
Ja, also man merkt dem Abend ein wenig an, und das ist durchaus auch eine Schwäche, dass der Autor zugleich selbst die Regie führt. Dadurch entsteht nicht so eine richtig produktive Distanz oder so eine Spannung zwischen Text und dem, was wir sehen. Wir haben zunächst mal ein Bühnenbild, das besteht aus so einer Art dreigliedrigem Portal mit Rundbögen und Spiegelung, alles in steril weißen Kacheln gehalten, rechts und links. 2 Torsi von so idealen Körpern, könnte man sagen. Und in dem Mittelbogen ist quasi ein ein Schirm eingelassen, hinter dem man ab und zu Figuren schemenhaft erkennen kann. Also dadurch entsteht auch diese Ästhetik der Doppelung, digitales, reales Leben. Und auf diesem Schirm sehen wir manchmal eine Talkshow, da wird über ein neokapitalistisches Gesundheitssystem schwadroniert, also das Ideal, alle müssen überwacht werden mit Trackern und dadurch wird sichergestellt, dass also niemand irgendwie die Solidargemeinschaft mehr ausnutzen kann. Oder man sieht zum Beispiel die Schauspielerin als Starlet oder Hollywood-Sternchen, also diese Idealisierung ihres Körpers, während also vorne wiederum die echten Figuren stehen, das Bewundern, manchmal auch das Nachreden, was die digitalen Avatare zeigen. Also auch da diese Doppelung, man könnte eigentlich fast sagen, es ist Jean Baudrillard in Reinform, die Kopie der Realität ersetzt quasi das reale Bild. Die Figuren insgesamt sind recht karikaturenhaft gestaltet. Ich würde sagen, so ein bisschen deformierte Abbilder, aufgeblasen. Das heißt auch im Stück selber, sie sind Hypermenschen. Und ja, man sieht immer wieder auch Elemente der Sakralisierung. Also es wird einmal das Abendmahl nachgestellt. Man sieht Dorian Gray mit einem Heiligenschein. Also Fortschritt ist heilig, das ist die Ironie des Abends.
Das Schauspiel Stuttgart befasst sich ja seit einiger Zeit schon mit Aspekten der künstlichen Intelligenz. Es gab ein Festival dazu, zuletzt auch die Thomas-Köck-Uraufführung KI Essen Seelen auf, haben wir darüber berichtet. Und hier spielen jetzt ja anscheinend smarte Technologien eben auch wieder eine Rolle.
Tatsächlich, das muss man wirklich lobenswert erwähnen, dass das Schauspiel Stuttgart also das ganze Thema ethisch, politisch reflektiert, also wirklich auch eine intensive, längerfristige Kulturkritik betreibt, zentrale Fragen stellt über Echtheit, Wahrhaftigkeit, Wahrheit in Zeiten von Fake News, wie entstehen Echokammern durch die KI und so weiter. Und sie testen quasi eben auch aus, und es passiert auch an anderen Theatern, jetzt zuletzt zum Beispiel in München auch mit dem Wallenstein von Gockel oder auch mit Gockels Faust in Frankfurt. Also man testet auch aus, was erzeugt eigentlich KI im Zusammenspiel mit Bühne, mit Theater. Gibt das etwas Produktives? Entsteht da was Neues oder eben nicht? Und das gelingt mal und mal gelingt es nicht. Ich finde, an dem Abend ist es so ein bisschen mittelmäßig geworden.
Ja, bleibt das jetzt kalt und steril? Ist das reines Kopftheater oder berührt das auch?
Ja, also das ist wirklich eine gute Frage. Ich wurde nicht so richtig berührt, muss ich sagen. Es ist teilweise sehr lustig, es ist amüsant auch, diese Entfremdungen und so weiter. Aber die Handlung läuft sich doch relativ schnell leer und dieses Aushandeln von Differenz, real und virtuell, das tritt so ein bisschen auf der Stelle. Was mir aber sehr gut gefällt und wodurch der Abend dennoch gelingt, ist diese philosophische Dichte des Textes, der also wirklich auch große Fragen anschneidet. Was ist denn Schönheit heutzutage? Ist es nur noch Oberflächenphänomen in der Optimierungs- und Leistungsgesellschaft? Hat es nichts mehr mit dem antiken Ideal zu tun, dass äußerliche Schönheit auch die innere ist? Und es kommen aber auch so Gedanken vor, was bedeutet das eigentlich, wenn wir ewiges Leben hätten? Würde dann diese Nach-mir-die-Sintflut-Mentalität im Klimawandel verloren gehen? Würde uns der Egoismus dazu zwingen, weil wir ewig auf der Erde sind, neu über Verantwortung nachzudenken? Insofern ein wirklich sehr luzider Text, der diesen Abend nobilitiert mit einer etwas, würde ich sagen, soliden bis mediokren Inszenierung.
Björn Heyer über die Uraufführung am Schauspiel Stuttgart, Wilke Wehrmanns Inszenierung Pretty Privilege nach dem Oscar Wilde Roman Das Bild des Dorian Gray. Schönen Abend.
Danke.
Das Nationale Fotomuseum der Niederlande hat heute sein neues Domizil eröffnet. Befindet sich in dem 125 Jahre alten Santos-Speicherhaus am Rheinhafen. Benannt nach der brasilianischen Hafenstadt, von der aus Kaffee verschifft wurde, der in diesem denkmalgeschützten Bau einst lagerte. Damit kann eine der größten musealen Fotosammlungen der Welt endlich angemessen nach modernsten Standards untergebracht und präsentiert werden. Und Rotterdam hat damit innerhalb kurzer Zeit ein zweites wichtiges Museum bekommen. Vergangenen Mai wurde ebenfalls in einem Speicherhaus am Rheinhafen das Migrationsmuseum Phoenix eröffnet. Hier entsteht also ein neuer kultureller Hotspot. Kerstin Schweighöfer ist begeistert.
Dann gehen wir nochmal hier auf die Treppe.
Um es gleich vorwegzunehmen, es ist fantastisch, das neue Zuhause des Nederlands Fotomuseum. Wo einst Kaffee aus Brasilien lagerte, kann sich nun eine der größten Fotokollektionen der Welt breitmachen. verteilt über 9000 Quadratmeter und 9 Etagen. 9 statt ursprünglich 7. Die für die Renovierung verantwortlichen Architekten, das Rotterdamer Büro JWD und die Hamburger RHWZ-Architekten, haben dem Bau 2 neue Stockwerke verpasst und ihm eine riesige filigrane Haube übergestülpt. Goldfarbenes Aluminium mit Lochmuster. Schon von Weitem erkennbar und Markenzeichen des neuen Museums, sagt Architektin Karin Renner. Sie steht ganz oben auf der Treppe, die den Altbau mit den beiden neuen Stockwerken verbindet.
Also von der Konzeption her ist es so, dass das wie so ein Flugobjekt hier oben gelandet ist. Und diese Treppe ist eigentlich was aus dem UFO rauskommt und nur ganz leicht den Boden berührt da unten. Ne? Das ist nicht was miteinander aufgewachsen ist. Es landet hier, ich habe es immer genannt, es ist so wie der Kuss zwischen alt und neu. Diese Berührung, die einfach so, die was ganz Romantisches und Schönes einfach hat.
Ein Lichtschacht mit Treppenhaus durchbohrt den Altbau von oben bis unten und sorgt für Helligkeit. Ansonsten wurde versucht, den Charakter des Baus möglichst zu wahren. Samt Ladeluken, rauem Mauerwerk, alten Balken und der Tragkonstruktion aus schmiedeeisernen Säulen.
Okay, wir gehen weiter.
Ganz oben in den neuen Stockwerken befinden sich Apartments für Kurzaufenthalte, Büroräume und ein Restaurant. Ganz unten im Erdgeschoss ein Wohnzimmer der Fotografie, frei zugänglich mit Café, Museumsshop und der größten Fotobuchbibliothek Europas. Dazwischen sind auf 2 Etagen Depots und Werkstätten untergebracht. Offen gestaltet mit Glaswänden, die den Besuchern Einblicke gewähren in den Arbeitsalltag von Archivaren und Restauratoren.
Diese Kultur des Bewahrens, das ist ja, spricht ja auch ganz stark für diesen Speicher hier, dass man das auch fördert und zeigt und auch öffentlich macht.
2 weitere Etagen sind für Wechselausstellungen reserviert. Zur Eröffnung gibt es eine Ode an das 1842 in England entwickelte Blaudruckverfahren und eine visuelle Reise durch 180 Jahre Fotografie in Rotterdam. Höhepunkt aber dürfte für viele die Ehrengalerie im ersten Stock sein. Roderick van der Lee, geschäftsführender Direktor.
Hier erzählen 99 Werke von niederländischen Fotografen die Geschichte der Fotografie und der Niederlande. Ein Spiegel der Zeit und der gesellschaftlichen Entwicklungen.
Gezeigt werden Arbeiten von Anton Corbijn, Ed van der Elsken, Rieneke Dijkstra und Erwin Olaf. Von Paul Huf ist das berühmte Foto des jungen Fußballers Johan Cruyff mit 3 weiteren Spielern von Ajax Amsterdam zu sehen. Von Viviane Sassen ein ikonisches Strandfoto eines Afrikaners, der seinen kleinen Sohn wie eine gebogene Skulptur über seinen Kopf gelegt hat. Zuvor war das Museum eine Landzunge weiter in angemieteten Räumen einer ehemaligen Hafenwerkstatt untergebracht. Mit dem Umzug sei ein Traum in Erfüllung gegangen, so van der Lee.
Es ist sicher ein Traum, die Outcomes.
Erfüllt hat ihn die Stiftung Droom en Daad, Traum und Tat, mit einer Schenkung von 38 Millionen Euro. Sie wurde 2016 von einer Rotterdamer Reederfamilie gegründet, mit dem Ziel, die Kunst und Kultur der Hafenstadt zu stärken. Als sich 2023 die Möglichkeit bot, das Speicherhaus anzukaufen, griff sie sofort zu. Damals gehörte Santos noch der deutschen Stielwerk Holding. Sie wollte daraus ein Designwarenhaus machen, brach das Projekt aber kurz vor seiner Fertigstellung aus Kostengründen ab. Die Architekten mussten daraufhin einen fliegenden Wechsel hinlegen und sich auf die Neunutzung als Museum einstellen, erzählt Karin Renner. Aber so stellten sie fest,
es passt alles perfekt. Wir brauchen gar nicht so viel ändern.
Die Eröffnung hätte schon im letzten Herbst stattfinden sollen. Doch kurz davor war der damaligen Direktorin Birgit Donkers aufgrund eines hässlichen internen Konflikts gekündigt worden. Mitarbeiter hatten über ein toxisches Arbeitsklima geklagt. Inzwischen konnte die Nachfolge geregelt werden. Am 13. April wird Siporda Elders als neue Direktorin antreten. Derzeit arbeitet die Niederländerin noch als Kuratorin beim Van Abbe Museum in Eindhoven. Zuvor war sie Leiterin der kuratorischen Abteilung am Gropiusbau in Berlin.
Das neue niederländische Fotomuseum in Rotterdam macht Lust auf eine Städtereise. Und jetzt gehen wir in die Operette. Heute Abend hatte Josef Beers polnische Hochzeit in Regensburg Premiere mit Hits wie diesen. Weiße Katzenaugen, Das Theater Regensburg hat gerade einen guten Lauf. Die Kritikerjury des Magazins Oper hat es zum Haus des Jahres gewählt. Demnächst wird es außerdem zum Staatstheater aufsteigen. Und was die Auslastung betrifft, kann man sich in Regensburg auch freuen. Viele Produktionen sind ausverkauft, auch Raritäten und eher sperrige Stücke. Auch die Wiederentdeckung des jüdischen Komponisten Josef Beer bekam vor 2 Jahren schon viel Aufmerksamkeit. Und auf die Operette Der Prinz von Schiras folgt jetzt ein weiteres Werk von Josef Beer, Polnische Hochzeit. Daraus haben wir gerade schon die Katzenaugen gehört. Jörn Florian Fuchs hat die Operettenpremiere am Abend in Regensburg miterlebt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ein junger Freiheitskämpfer kehrt in seine polnische Heimat zurück, um seine Jugendliebe zu heiraten und das Schloss seines Vaters zurückzufordern. Sein Onkel will das verhindern, spinnt Intrigen. Aber es braucht eine Menge Zeit und Kraft, um das alles irgendwie noch zum Happy End zu bringen. Herr Fuchs, was macht der Regisseur Ronny Scholz aus diesem Stoff? Eine gute Boulevard-Story?
Also Boulevard ist sicherlich ein Thema. Es ist eine große Revue mit viel, viel Tanzeinlagen, mit durchaus auch mal Lack- und Lederästhetik. Das ist ein Touch too much für mich gewesen an diesem Abend. Vielleicht ein kleines bisschen zu überdreht, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Das ist sozusagen ein Mini-Einwand. Aber Ronny Scholz, er erzählt auch die Genese des Stücks und die Biografie von Josef Beer selber mit. Josef Beer, das ist Gabriel Kähler, der ist als Schauspieler auf der Bühne und der taucht am Anfang auch schon auf. Da hört man so ein bisschen Orchestermusik und dann erzählt er also, wer er ist und überhaupt über seine Geschichte und das Stück. Denkt man so ein bisschen, oh, das könnte auch sehr didaktisch werden. Aber das ist es zum Glück nicht, sondern es ist dann eher am Rande immer wieder so, dass die Figur eben des Komponisten auftaucht und ein bisschen kommentiert, einordnet und erklärt, was wir an diesem Abend erleben. Diese Geschichte, die einerseits ja doch etliche Partien hat und ein bisschen verwickelt ist, bis es zu einem Happy End dann kommt für das Hauptpaar, für diesen Freiheitskämpfer eben und Jadja. Und das Ungewöhnliche kann man schon vorwegnehmen. Also das Ungewöhnliche Nummer 1 ist, dass es ein bisschen Musik gibt, die noch nie erklungen ist. Eine Extrastrophe dieser Katzenaugen zum Beispiel und auch aus einem anderen Stück von Josef Beer, weil Ronny Scholz und der Intendant Sebastian Rietschel aus Regensburg eine der Töchter von Beer, die in Paris lebt, besucht haben und dort einfach Noten gefunden haben. Und so, dass es tatsächlich auch noch mal eine neue Fassung ist, wenn man so will.
Den Text haben die Librettisten Grünwald und Löhner Beder geschrieben. Operettenfans bekannt für ihren Witz und ihr Timing. Lebte auch diese Premiere davon?
Ja, das sind wirklich auf den Punkt gebrachte Pointen, aber es ist auch immer wieder ein bisschen Melancholie drin. Das ist schon ein Beispiel für eine Operette, die das Leichte ab und zu immer wieder auch mal ins traurig-melancholische oder könnte man sagen vielleicht ins Nachdenkliche hineinbringt. Das würde ich jetzt nicht direkt verbinden mit dem Schicksal von Beer. Das ist ja so, dass sowohl der Prinz von Schiras schon erwähnt, wie auch die polnische Hochzeit dann im Dritten Reich verboten wurden nicht mehr aufgeführt und Beer hat bis zu seinem Lebensende dauernd eigentlich und akribisch weiter an seinen Stücken gearbeitet, neue Sachen komponiert, die alle nicht mehr aufgeführt wurden. Das ist eine etwas merkwürdige Geschichte. Er hat sich auch wohl offenbar gar nicht mehr so sehr bemüht dann um Aufführung, sodass er jetzt erst in letzter Zeit wiederentdeckt wurde. Aber das Libretto macht großen Spaß, ist sehr einprägsam. Die Texte, die gesprochenen Texte, die hier neu gemacht wurden für Regensburg, auch das ist noch ein zweiter, aber auch ein kleinerer Einwand eher. Die sind manchmal arg kalauerhaft und ein bisschen banal. Also da wird viel gereimt, da geht es ein bisschen sehr auf gewollte Gegenwart. Nicht sehr störend, aber also ein bisschen das vielleicht nochmal in diesen Retro-Charme, den das Stück eben auch hat. Und auch eigentlich diese Regie fände ich jetzt gar nicht so schlecht.
Das Stück wurde ja schon vor ein paar Jahren wiederentdeckt, also musikalisch lohnt sich das, ja?
Musikalisch ist das absolut brillant. Regensburg ist ja sowieso eines der Häuser, die für Operette und für Musical im Moment an der Spitze stehen im deutschen Sprachraum. Andreas Kovalevitz hat das dirigiert. Das macht ganz, ganz großen Spaß. Es ist alles super koordiniert und wir haben mit Sophie Vareis als Jadja und dann Carlos Moreno Pelizzari als diesen Grafen, der zurückkommt aus Polen, ein ideales Paar fürs Musical. Ganz interessant, fürs Musical sage ich schon, das ist auch, es hat eben Musical-Momente, ja, auch von der Regie. War für die Operette und dieser Graf Staschek, dieser böse Graf, wenn man so will, da ist ein Einspringer, der nur 24 Stunden hatte, um in diese Partie hineinzuspringen, der das also zum Teil mit Textbuch ein bisschen machen muss. Alexander Franzen spielt und singt es auch hinreißend, ganz ungewöhnlich noch dramaturgisch. Das endet zwar glücklich, aber es endet, also für das Paar und so ist alles okay, aber dieser böse Graf, der ist am Ende ganz allein und sagt, also gut, was bleibt mir noch? Naja, mein Lebenszweck sind mein Hund und Wein. Also es ist ein Plädoyer für den Alkoholismus in gewisser Weise. Der steht am Ende dieses Stücks. Nicht die große, große, super starke Revue-Nummer, was man normalerweise bei Operetten hat. Es ist ein großer Erfolg gewesen und es sind wirklich extrem viele Ohrwürmer dabei. Einen haben wir schon gehört, jetzt gerade am Anfang, diese Katzenaugen. Das Stück macht schon großen Spaß und ist wie in Regensburg eigentlich in der gewohnten hohen Qualität auch heute dargeboten worden.
Jörn Florian Fuchs über Josef Beers Operette Polnische Hochzeit in Regensburg. Besten Dank, schönen Abend.
Danke.
Während des Gaza-Kriegs stürmten Aktivisten eine israelische Fernseh-Live-Sendung und forderten ein Ende des Krieges. Sie engagieren sich bei Standing Together, einer großen Nichtregierungsorganisation jüdischer und arabischer Israelis. Gerade sind zwei der Aktivisten in Berlin zu Gast und Sebastian Engelbrecht hat sie getroffen.
Standing Together hatte am 7. Oktober 2023 3000 Mitglieder. Seit dem Massaker der Hamas und dem folgenden Gaza-Krieg hat sich die Zahl der Mitglieder mehr als verdoppelt. 7000 jüdische und arabische Israelis gehören heute zu der Organisation. Sie macht auf zivilgesellschaftlicher Ebene vor, was politisch nicht funktioniert. Jüdische und arabische Israelis arbeiten zusammen auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel, einem gerechten Frieden zwischen zwei Staaten, Israel und Palästina. Momentan ist Standing Together vor allem im Westjordanland aktiv. Gruppen von Aktivisten fahren dorthin, um Palästinenser zu beschützen. Denn häufig greifen radikale israelische Siedler palästinensische Nachbarn an, brennen deren Häuser oder Olivenhaine ab. Itamar Avneri aus Tel Aviv, einer der Gründer von Standing Together, erzählt, wie er und seine Mitstreiter vorgehen.
Wir sind da sehr stark präsent und mit uns viele andere Organisationen. Wir nennen es Verteidigungspräsenz. Wir sind körperlich anwesend, weil wir wissen, wenn Israelis anwesend sind, vor allem jüdische natürlich, für palästinensische Bürger Israels ist das viel schwieriger. Wenn wir da sind, können wir die Gewalt zumindest eindämmen.
Mit Avneri ist Amal Ravi nach Berlin gekommen. Sie ist Redakteurin bei Rosa Media, der Medienplattform von Standing Together. Sie ist israelische Araberin und kommt aus Kafr Kara im Norden Israels an der Grenze zum Westjordanland. Sie bezeichnet sich als Palästinenserin, hat aber einen israelischen Pass.
Wir versuchen da zu sein, an der Seite der Landwirte, an der Seite der Palästinenser, um solche Angriffe zu verhindern. Denn wir haben gemerkt, wenn da jüdische oder israelische Menschen dabei sind, kommt die Armee früher, wenn sie gerufen wird. Oder die Siedler bemerken, dass sie gefilmt werden, dass das thematisiert wird, was sie tun, dass es dokumentiert wird. Dann gehen sie weg.
Während des Gaza-Kriegs bemühten sich die Aktivisten von Standing Together auch, den Palästinensern im Gazastreifen zu helfen. In ihrer Ohnmacht angesichts des Krieges, der zwei volle Jahre dauerte, organisierten sie Hilfslieferungen nach Gaza, wie sich Amal Ravi erinnert.
Wir haben als Standing Together eine Kampagne für humanitäre Hilfe für Gaza gestartet. Und es haben sich Zehntausende, wenn nicht mehr, beteiligt. Juden und Palästinenser, die Essensspenden für Gaza gesammelt haben, haben viele Stunden freiwillig gearbeitet. Und am Ende haben wir es geschafft, hunderte LKW-Ladungen zusammenzubekommen.
Auch nach dem Ende des Krieges ist Standing Together eine breite Bewegung in Israel geblieben. Die Aktivisten treffen sich in 14 Gruppen, verteilt über das ganze Land. Ihr politisches Ziel ist das friedliche Nebeneinander eines palästinensischen Staates und Israels, verbunden durch offene Grenzen und in alltäglicher Zusammenarbeit. Manchem Beobachter der israelischen Gesellschaft erscheinen solche Reden wie eine Utopie. Amal Ravi und Itamar Avneri aber halten unbeirrbar an diesem Ziel fest.
Unsere Gesellschaft hat sich sehr nach rechts bewegt. Sowohl Politiker als auch Bürger haben sehr schlimme Dinge gesagt. Dinge, die man nicht aussprechen möchte. Im Krieg sind schreckliche Dinge passiert, unterstützt von sehr vielen Menschen. Aber wir sehen auch, dass es sehr viele andere Menschen gibt, die dagegen Widerstand leisten und gerade etwas dagegen tun wollen und es nicht zulassen und weiterarbeiten. Das macht unserer Meinung nach viel Hoffnung.
Die NGO Standing Together, Israelis und Palästinenser engagieren sich gemeinsam für einen gerechten Frieden. Zum Fazitteam gehört heute Abend auch Klaus Pokatzki, zuständig für die gesammelten Feuilletons dieser Woche. Die Kulturpresseschau mit dem Wochenrückblick.
Die letzten Winter waren mild, lasen den Berliner Tagesspiegel. Daran hat man sich gewöhnt und vergessen, was zu der Jahreszeit gehört. Eis und Schnee, ein einschneidender Wechsel der Jahreszeiten, erinnerte uns Rüdiger Schape an unsere Kindheit, als es auch in den Städten noch richtige Winter gab, wo der Schnee Wochen liegen blieb und wir auf vereisten Seen spazierten. Das war aber viel schöner als in den Berliner Eiszeiten, die Rüdiger Schape beschrieb. In diesen grimmigen Winterwochen merkt man es besonders schmerzhaft. Die Stadt ist nicht für Fußgänger gemacht. Fußgänger haben das Nachsehen. Sie rutschen, sie stürzen, sie bleiben zu Hause. So schlecht geht es uns. Die Situation in der Ukraine ist präzedenzlos. Millionenstädte sind tagelang ohne Strom, Heizung und oft auch ohne Wasser, führt uns die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in jene bitterkalten Gegenden, wo Menschen nicht in warme Wohnungen flüchten und sich dort in ein heißes Bad legen können. Das Schlimmste, beschreibt Katja Petrovskaya so, niemand weiß, was geschieht, wenn es wärmer wird. Es gibt ein Szenario, das sich an manchen Orten bereits ereignet hat. Die Rohre platzen, überschwemmen Wohnungen und machen ganze Hochhäuser unbewohnbar. Die Kommunaldienste sind überfordert. Die Elektriker reparieren ununterbrochen Kraftwerke, die ständig bombardiert werden. Die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrovskaya lebt in Berlin und erfährt von den Freunden in ihrer Geburtsstadt Kiew, wie die Menschen dort leiden müssen. Dass wir nur froh sein können, wenn uns mal ein paar vereiste Bürgersteige aufregen. Die Systematik ist raffiniert und primitiv zugleich, wurde uns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Putins Kriegstaktik in der Ukraine erklärt. Man will die elektrischen Netzwerke, die Heizungssysteme, besonders für Fernwärme, die Wasserleitungen und die Kanalisation zerstören, die großen Städte und das weite Land in Finsternis versinken lassen, schrieben die Historiker Gerd Köhnen und Karl Schlögel in einem gemeinsamen Beitrag. Im Kalkül der barbarischen russischen Kriegsführung ist dies ein entscheidender Punkt der Abnutzungs- und Ermüdungsstrategie, auf die sich Moskau mangels militärischer Erfolge verlegt hat. Die Kälte wird zur Waffe gemacht. Am 24. Februar, also in etwas mehr als 2 Wochen, jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum 4. Mal. Gerd Köhnen und Karl Schlögel zählten die Opfer, oder sagen wir treffender, das Kanonenfutter auf russischer Seite. 300.000 an den Fronten verheizte Soldaten und mindestens noch einmal so viele Verstümmelte und Versehrte. Und daher sieht es nicht so aus, dass Wladimir Wladimirowitsch Putin zu irgendeinem fairen Verhandlungsfrieden bereit sein könnte. Er braucht irgendetwas, das nach Sieg aussieht. Er muss fürchten, dass die Angehörigen der Hunderttausenden Toten und Verwundeten fragen, wofür? Warum? Er müsste die von der Front zurückkehrenden Freiwilligen und Söldner und die aus den Lagern rekrutierten Kriminellen fürchten. Da fehlt uns jetzt nur noch der andere, zu eisigsten Winter passende, der ganz offensichtlich auch gerne so viel macht, wie sein russischer Amtsbruder im Geiste hätte. Trump verhält sich wie ein Diktator, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung. Er möchte ein Weltkaiser sein, sagte der Politikwissenschaftler Robert Kagan, einst Politikberater in mehreren amerikanischen Regierungen, der Demokraten wie der Republikaner. Es gibt keine NATO mehr. Trump hat sehr deutlich gemacht, dass er niemanden verteidigen wird, so Robert Kagan im Interview. Ich kann nur hoffen, dass Deutschland einen Weg findet, mit seinen Nachbarn in Europa zusammenzuarbeiten. Mag sein, dass viele ein zu mächtiges Deutschland immer noch beunruhigt. Aber Deutschland ist derzeit die führende liberale Macht und hat die Aufgabe, den Liberalismus in der Welt zu verteidigen. Und was können wir jetzt wenigstens für die Menschen in der Ukraine tun? Was die Regierung an finanzieller und militärischer Hilfe leistet oder auch verweigert, so Gerd Köhnen und Karl Schlögl in der Frankfurter Allgemeinen, ist die eine Sache. Jenseits dessen wäre es hier und jetzt aber die Sache des Bundespräsidenten, der Medien, der Kommunen, der Berufsverbände, der Gewerkschaften, der Kirchen und aller Einzelnen in einer koordinierten, vielseitigen Hilfs- und Spendenaktion noch einmal politisch sichtbar zu machen, was die Zivilgesellschaft dieses Landes unserem bedrängten Nachbarn in dieser extremen Notsituation als Expresshilfe zu leisten bereit ist, dem alten Motto folgend, für eure und für unsere Freiheit. Und Hilfe vor Ort beschreibt Katja Petrovskaja in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein Bekannter von mir betreut seit Beginn des Krieges in Kiew Dutzende Alte in seinem Quartier. Eine Initiative richtet warme Küchen zwischen riesigen Wohnblöcken ein. Eine andere stellt Zelte auf. Eine angesagte Bar bietet Obdach. Dort versammeln sich Familien mit Kleinkindern und vornehme alte Damen mit ihren Pelzen sowie Obdachlose. Und auch ich sammle Geld und bin überrascht, wie viele Menschen bereit waren zu spenden, auch wenn es nur 10 Euro waren. Und damit können wir hier doch etwas hoffnungsfroher enden.
Klaus Pukatzki mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da.